Audio Now.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf,
Katja Seide
und Carsten Vonno. Hallo Carsten, herzlich willkommen bei uns.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Wir freuen uns auch total. Carsten, du hast zwei Kinder, lebst in einer Patchwork-Familie und bist systemischer Berater und hast auch eine Website, die heißt vaterverantwortung.de. In deinem Buch Up to Date geht es um selbstbestimmte Vaterschaft. Du hast es geschrieben, um Männer dabei zu unterstützen, ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse zu erkennen. Dein Buch richtet sich speziell an Väter. Was fehlte denn deiner Auffassung nach den Vätern bei den anderen Ratgebern, die wir so im Buchhandel finden?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir am Anfang auch gestellt habe. Warum jetzt noch ein Väterbuch? Dann habe ich mir aber genau angeschaut, was es da draußen eigentlich gibt. Und gerade wenn Väter schreiben, für Väter sind es oft Sachen, die ja wirklich im klassischen Sinne Ratschläge geben sollen, die eher ja humoristisch sind, mit viel viel Humor, viel Witz, viel lustigen Gegebenheiten. Ne? Und das hat immer ein bisschen... Das hat immer so ein bisschen Touch für mich gehabt. Okay, Väter sind irgendwie toll und machen schöne Sachen und wissen auch einiges, aber so richtig ernst genommen wird die Rolle irgendwie nicht in vielen von diesen Büchern. Es gibt eine Menge großartige Ratgeber da draußen, aber ich habe das Gefühl, dass die nicht explizit Väter im Blick hat und auch nicht so richtig die Erfahrung wirklich von Vätern, die ja sehr oft an ihre Grenzen gekommen sind, sehr oft auch das kommunizieren, was wirklich schwierig ist, was Herausforderung ist. Und diese, glaube ich, diese spezifische Perspektive ist das, was ich so ein bisschen vermisst habe und was, glaube ich, dann auch nochmal einen Zugang geben soll zu dieser bedürfnisbeziehungsorientierten Erziehungsschiene, die uns ja sehr vertraut ist, aber die hier in dem Buch, glaube ich, nochmal geöffnet werden soll für Väter, die sich sonst eben nicht mit dem Thema beschäftigen.
Du schreibst, dass die Beziehung zum eigenen Vater das spätere Vatersein stark prägt. Was kann man denn tun, wenn man jetzt selbst kein gutes Rollenvorbild hatte?
Ja, eins der Schwerpunkte im Buch ist wirklich die Auseinandersetzung mit dem, wo wir herkommen, was bei uns ist, an Mustern, an Konfliktverhalten, an Bindungsverhalten, was wir gelernt haben. Und egal, ob wir jetzt einen Vater haben, der wahnsinnig präsent war und liebevoll, der wirklich auf vieles eingehen konnte, was wir zu unserer Kindheit gebraucht haben, oder ob es ein Vater war, der eben nicht wirklich präsent war, der viel gearbeitet hat, der nicht wusste, wie er mit Emotionalität bei sich und auch bei uns umgehen konnte, das hinterlässt natürlich seine Spuren, beides. Und beides ist in gewisser Weise das Rollenvorbild, das wir in irgendeiner Weise verinnerlicht haben. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich Gedanken zu machen, was wir da verinnerlicht haben, was bei uns immer wieder durchkommt, gerade wenn wir an unsere Grenzen kommen, wenn wir im Stress sind, wenn wir Konflikte mit unseren Kindern haben. Wichtig zu schauen irgendwie, was haben wir von unseren Eltern gelernt, von unserem Vater gelernt, wofür können wir dankbar sein, was können wir gerne übernehmen, aber auch was machen wir anders, weil wir gemerkt haben, das hat uns damals nicht gut getan und wir hätten damals was anderes gebraucht. Nun gehe ich davon aus, dass alle Eltern zumindest in ihren Möglichkeiten versuchen, das Beste zu machen. Aber oftmals war das eben in den Generationen davor, vor unserer Generation, nicht so einfach. Die hatten nicht die Möglichkeiten, sich so auszutauschen, sich so zu informieren, so auf Forschung zurückzugreifen wie wir. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, sich als neuer Vater zu überlegen, was ist mir wichtig, wie will ich mein Leben eigentlich gestalten, wie viel Beziehung will ich zu meinem Kind und wie kann ich eine gute und echte Partnerschaft gestalten, damit ich möglichst eine gute Familienatmosphäre zu Hause habe. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich kann das mit meinen Freunden machen, ich kann das durch Bücher machen. Da sind, glaube ich, die Reflexionsfragen, die ich habe, da ein erster Anfang. Ich kann das in Seminaren machen oder eben auch in Gruppen, die lokal irgendwo sind, wo ich mich mit Vätern austauschen kann, die dann durchaus auch als Vorbild dienen. Oder ich kann mir auch eine Einzelbegleitung oder so Impulse suchen, meine eigenen Themen anzugehen und nach bewusster Vater zu werden.
Man sagt ja immer, dass gerade Männer irgendwie Schwierigkeiten haben, mit ihren Gefühlen umzugehen. Das liegt dann ja wahrscheinlich auch an der früheren Erziehung, sage ich mal. Also da haben Jungen wahrscheinlich noch häufiger als Mädchen gehört in ihrer eigenen Kindheit, ja, jetzt stell dich nicht so an oder ein echter Mann kennt keinen Schmerz oder sowas. Und heute wissen wir ja, dass sowas dazu führen kann, dass Gefühle irgendwie als nicht richtig empfunden werden oder dann einfach auch vollkommen abgespalten werden. Das heißt, man sollte sich, wenn man jetzt ein neuer Vater sein will, mit seinem inneren Jungen beschäftigen. Also was genau ist denn der innere Junge?
Na, das Konzept vom inneren Kind ist vielleicht vielen Frauen in unserer Szene vielleicht schon vertraut, vielen Männern allerdings noch nicht. Im Grunde ist es ein Modell, sich diesen Gefühlen aus der Kindheit zu nähern, Zugang zu finden, wie war das damals für mich als kleiner Junge oder kleines Mädchen und wie habe ich mich damals wahrgenommen, wie viel Platz hatten meine eigenen Gefühle, wie viel Entscheidungen konnte ich für mich treffen, wie viel Beachtung und Wertschätzung habe ich bekommen. Und das lässt sich erstaunlicherweise, muss ich immer wieder sagen, durch so ein Modell, durch so eine Annäherung sehr gut wiederbeleben. Und daran kann man dann arbeiten in allen möglichen Kontexten. Das ist in der Psychotherapie so, das ist auch im Coaching so. Und man selbst kann auch sich diesem Konzept nähern, indem man so eine Art Beziehung aufbaut zu diesem inneren kleinen Jungen, der damals möglicherweise noch was ganz anderes gebraucht hätte, als er bekommen hat. Und da gibt es dann den Begriff des Nachnährens, wo man versucht, sich selbst quasi das zu geben, was damals vermisst wurde und diesen Gefühlen Raum zu geben, die damals keinen Platz hatten. Und das kann oft, ist gerade bei Männern oft Trauer, oft Wut, Angst, Scham, all die Themen, die eigentlich nicht sind, wo man sich normalerweise drüber in einer Männerrunde austauschen würde.
Genau, ist auch ein super spannendes Thema. Ich kann da immer nur empfehlen, das Buch von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Freiheit finden oder will Freiheit finden, steht seit Jahren auf den Bestsellerlisten und zeigt ja auch, dass Eltern sich zunehmend damit auseinandersetzen, was mit ihnen selbst in der Kindheit passiert ist und wie sie das bis heute prägt. Also wer sich mit diesem Thema wirklich näher auseinandersetzen will, dem sei dieses Buch wirklich ans Herz gelegt. Also bei mir war es ein totaler Augenöffner und hat mir wirklich gut geholfen. Carsten, als Vater, was sind denn für dich eigentlich so die wesentlichsten Dinge, die du deinen Kindern unbedingt mitgeben willst?
Das finde ich eine ziemlich schwere Frage und ich glaube, das wäre ein bisschen ausufernd, wenn ich das hier formulieren würde. Aber ich muss vielleicht am Anfang sagen, dass unser Einfluss zwar groß ist als Eltern, aber dass wir auch merken oder erkennen werden dann später, dass unsere Kinder so viel mehr Impulse von außen haben, dass wir gar nicht so richtig wissen können, was denn eigentlich bei unseren Kindern wirklich hängen bleibt, was für Erfahrungen sie später machen und wie sie das einordnen, was wir als wichtig erachtet haben. Aber ich glaube, grundsätzlich wäre es mir wichtig, dass meine Kinder das Vertrauen entwickeln, dass sie ihren Empfindungen, ihren Bedürfnissen und ihren Grenzen trauen können, dass sie sich trauen können, die zu artikulieren, das Vertrauen haben, dass wir als Eltern damit gut umgehen können, dass ihre Gleichwürdigkeit, wie viele ja dazu sagen, ihre Berechtigung hat. Das heißt, das, was sie wirklich brauchen, hat genauso viel Respekt verdient, wie das, was ich in so einer Situation möglicherweise brauche als Elternteil. Ich möchte, dass meine Kinder gut für sich sorgen können, dass sie erkennen, wenn es ihnen nicht gut geht, was vor allem vielen Männern auch in unserer Generation nicht wirklich leicht gelingt, dass sie wissen, wie sie kommunizieren, wenn sie Raum für sich brauchen, dass sie in der Lage sind, auch wirklich eine vertrauensvolle, eine echte Sprache zu finden in der Partnerschaft mit engen Freunden, mit ihren Kindern wiederum, dass sie in der Lage sind, wirklich auch empathisch darauf zu achten, was dem anderen wichtig ist und eben nicht, so wie viele von uns das gelernt haben, schnell in diese Verteidigungshaltung, die Verletzungshaltung, die Angriffshaltung zu gehen, wo wir selbst merken, so weit her ist es mit unserem Selbstwert nicht. Und das kommt dann eher zu den Bereichen, die dann mit verknüpft sind, dass es darum geht, dass meine Kinder wirklich selbst für sich Verantwortung übernehmen, sich selbst als wirksam erleben und wirklich gestalten können und sich nicht irgendwie ausgeliefert fühlen in irgendeiner Gesellschaft, in irgendeinem Rahmen, in irgendeinem Unternehmen, sondern wirklich verantwortlich und fähig sind, ihre Familie, ihr ganzes Leben selbst zu gestalten. Und dann natürlich auch solche Sachen, die mir mein Vater beigebracht hat, wirklich diesen Zugang zur Natur, das Wandern, Berge, wirklich hinauszugehen in die Welt, das Vertrauen zu haben, dass da draußen viel ist, was man entdecken kann und was einen bereichert. Das, denke ich, wäre mir wichtig, dass meine Kinder das auch mitnehmen. Ich glaube, die Liste könnte ich noch fortsetzen.
Du schreibst in deinem Buch, Väter müssen nicht die besseren Mütter sein, aber Väter haben ja trotzdem sozusagen eine eigene Rolle im Familienleben. Was macht denn die Vater-Kind-Beziehung so besonders in deinen Augen?
Ich glaube, dass es vor allem die Erfahrung ist, dass viele Väter in den vorherigen Generationen eben nicht präsent waren, dass sie nicht da waren, wirklich in der ganzen Familienatmosphäre wirklich beizutragen, ganz zu schweigen von irgendwas Gleichberechtigten. Und dass diese Erfahrung für viele heutige Eltern wirklich ein großes Problem darstellt. Also ich glaube, dass Väter immer auch eine andere Qualität reinbringen können in so eine Familiensituation. Wir haben alle männliche und weibliche Qualitäten und für die werden völlig unterschiedlich gelebt von jedem. Auch eine Mutter hat männliche Qualitäten, die hilfreich sind in bestimmten Situationen. Und allein, dass es eine andere, gleichberechtigte, sehr nahe Bezugsperson gibt, von Anfang an ermöglicht unseren Kindern, wirklich diese Vielfalt eigentlich wahrzunehmen, zu spüren, wie unterschiedlich der Geruch ist, die Berührung, die Stimme, vielleicht sowas, was man heute klassisch unter Mannsein beschreiben würde, erfahrbar ist. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass wenn Väter eine wirkliche Beziehung zu ihren Kindern haben, dass sie wirklich Vorbild sein können in dieser Vaterrolle, in diesem Mannsein. Und da ist, glaube ich, auch in der heutigen Generation noch sehr schwierig, was das eigentlich bedeuten soll. Und ich glaube, dass Väter sich gerade dann ernst nehmen sollen, wenn es darum geht, wirklich eine echte Beziehung zu ihren Kindern aufzunehmen und dadurch auch zu lernen, sich selber kennenzulernen, wirklich zu lernen, was es für mich bedeutet, Vater zu sein und was das eigentlich bedeutet, auch für meinen Mann und Partner sein.
Carsten, du empfiehlst, dass Väter sich sehr genau überlegen sollten, wie viel Zeit sie denn in die Eltern-Kind-Beziehung investieren wollen. Was denkst du denn, in welchen Bereichen könnten Väter noch sehr viel aktiver sein?
Was das angeht, bin ich ziemlich zurückhaltend, weil ich weiß, dass jeder Vater eine andere Geschichte hat, eine andere Prägung, eine andere Familiensituation, eine andere Partnerin, eine andere Arbeitssituation. Und ich weiß, dass da auch in Deutschland sehr auch unterschiedliche Regionen gibt, wo mehr möglich ist, wo man anderen vielleicht weniger, ganz zu schweigen von den weltweiten Möglichkeiten, die Väter da haben. Aber wichtig wäre mir, glaube ich, von Anfang an, dass Väter vor der Geburt und nach der Geburt wirklich präsent sind, sich so viel wie möglich auch Elternzeit nehmen und einfordern, gerade in Unternehmen, die das vielleicht nicht so sonderlich normal erachten. Für mich geht es dabei darum, und das merke ich oft in meinen Coachings oder in den Seminaren, dass wenn die ersten 1-2 Jahre vernachlässigt wurden bei Vätern, dass es wirklich an dieser Grundkompetenz in vielen Bereichen führt, was natürlich Mütter völlig unzufrieden da lässt, weil sie dann vieles alleine machen müssen. Und ich glaube, es ist gut, wenn man dann auf gleichem Level anfängt, die ähnliche Erfahrung zu machen, sich auszutauschen, gemeinsam mit dem ersten Kind zu lernen. Ich glaube, dafür sind diese ersten Monate absolut essentiell. Und wir haben gerade in Deutschland fantastische Möglichkeiten, um die zu nutzen. Und möglicherweise auch über die obligatorischen 2 bis 4 Monate, die viele eben als Urlaub oder sonst wie verwenden, sondern wirklich Alltag mit den Kindern erleben und dadurch Kompetenz und Sicherheit und auch eine wirkliche Beziehung zu den Kindern schon da aufzubauen. Was ich immer wieder merke, und das ist sicher auch bei eurem Blog und bei vielen anderen, dass Frauen sich viel umfassender informieren. Es gibt viel mehr Angebote, die explizit Frauen und Mütter ansprechen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass Väter, wenn sie denn eine wirkliche Beziehung oder eine wirkliche Relevanz in ihrer Familie haben wollen, dass sie sich ebenso informieren, dass sie sich mit Erziehung beschäftigen, dass sie sich damit beschäftigen, wie es ihnen selber geht, was ihnen guttun würde, wo zu viel Stress ist, dass sie zugeben, wenn sie manchmal sich hilflos fühlen oder ungenügend, dass sie mit ihren Partnerinnen sprechen, wenn ihnen manche Sachen nicht gelingen. Und das ist oftmals der Anfang zu wirklicher Wertschätzung. Ich glaube, die wenigsten Frauen wollen jetzt unbedingt, dass die Männer genau das Gleiche machen, was sie tun. Aber es geht darum, glaube ich, sich da an der Stelle gegenseitig wertzuschätzen und gemeinsam zu entwickeln und auch zu akzeptieren, dass eben manche Sachen noch nicht gelingen. Und glaube ich, diese Fehlerkultur, sich nicht abschrecken zu lassen, wenn manche Sachen eben nicht funktionieren, nicht zu flüchten ins Handy oder in die Konsole oder sonst wo, sondern dabei zu bleiben und sich bewusst zu entscheiden, ja, das ist gerade schwierig, aber ich möchte das lernen. Und das ist nicht nur für mein Kind und meine Familie wichtig, sondern auch für mich. Das wäre, glaube ich, so das, wo Väter noch aktiver sein könnten.
Ganz häufig resultieren aus den Sachen, die du gerade erzählt hast, aber tatsächlich dann auch Trennung. Also dass für Väter, keine Ahnung, zu schwierig ist und sie dann eben flüchten. Dann lass uns jetzt mal kurz über Väter reden, die in Trennung leben. Was können die denn tun? Also ich erlebe in meinem Umfeld häufig, dass nach einer Trennung die Kinder meistens bei der Mutter leben und die Väter sich dann wirklich stark rausziehen. Also ganz offenbar auch kein Interesse mehr haben und sich vielleicht alle paar Wochen melden. Was können denn Väter tun, die jetzt in einer Trennung sind, weil sie mit der Frau nicht mehr oder mit ihrem Partner nicht mehr zusammen sein wollen, aber die trotzdem die Vater-Kind-Beziehung erhalten wollen und stärken wollen? Wie geht das in Trennung?
Ja, zu mir kommen natürlich die Väter, denen das wichtig ist. Das sind nicht die wegrennen und aus Überforderung, aus Angst, aus Verletzungen, wie auch immer, sich da rausziehen aus der ganzen Verantwortung. Aber ich glaube, wenn Väter realisieren, ja, die Familiensituation hat sich verändert, ich habe hier verloren, was ich bisher als mein Wichtigstes erachte, dann ist es, glaube ich, wichtig, sich schnell einen Plan zu machen, was ich denn eigentlich will. Wie viel Zeit will ich mit meinen Kindern verbringen? Kann ich das überhaupt leisten? Was muss ich bis dahin vielleicht an meinem Leben, an meiner Arbeit sonst wie gestalten, damit das überhaupt möglich ist? Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht, dass ich bei den Kindern sein kann, wenn die bei mir sind? Und das ist eine Sache, die ich auch sehr hart lernen musste, was viele Trennungsväter sehr hart lernen müssen. Meine Trennung ist jetzt ja 3,5 Jahre mittlerweile her. Und wir hatten von Anfang an ein sehr klares Wechselmodell. Das heißt, ich hatte gar keine Wahl, das irgendwie anders zu machen. Und ich habe mir lange Zeit nicht zugestanden, dass es eigentlich in vielen Bereichen Überforderung ist, auch für viele Mütter auch. Das hat jetzt weniger mit dem Modell zu tun, sondern mit all den Themen, die da noch aufgekommen sind, mit der Trennung, durch die Beziehung, mit der neuen Verantwortung, die man dann plötzlich nach der Trennung hat. Und das hat mir dermaßen viel Kraft gekostet, dass ich es eigentlich nicht geschafft hätte, ohne auch mir gute Unterstützung zu holen. Ohne gute Freunde wäre mir das nicht gelungen. Und auch ohne die Schritte klar für mich zu machen, ja, es ist jetzt neu, aber ich brauche meinen Raum und ich muss klar kommunizieren und überhaupt wahrnehmen, was für mich akzeptabel, was für mich okay ist und was nicht. Und das fällt vielen Vätern, die ich erlebe, weil viele Trennungen eben immer noch zu großem Teil von Frauen ausgehen. Ich glaube, über 75%. Das heißt, viele Männer sind so ein bisschen fast überrascht von dem, was da plötzlich passiert. Die haben überhaupt nicht auf dem Schirm, was eigentlich an Frust, an Verletzungen, an schlechter Kommunikation da war. Und realisieren dann plötzlich, jetzt bin ich irgendwie dem ausgeliefert. Die meisten Frauen, die sich natürlich auf so eine Trennung ein Stück weit eher vorbereitet haben, haben eine ziemlich klare Vorstellung. Und ich glaube, es ist wichtig, da die Verletzungen zur Seite zu legen, sich da möglicherweise Unterstützung zu holen, aber zu gucken, okay, ich bin trotzdem noch verantwortlich für mein Kind. Wie kann ich mit der Mutter meiner Kinder eine gute Lösung finden, ohne in weitere Verletzungen zu gehen? Und das klingt natürlich alles viel einfacher, als es ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, immer wieder zu schauen, ist das, was ich gerade tue, und da denke ich auch an rechtliche Themen oder an wirklichen Streit oder an Vorwürfe eben schon, ist das wirklich gut für unsere Kinder und ist das auch gut für mich? Und da zeigen sich dann immer ganz andere Lösungen, wenn wir versuchen, uns wirklich auch ein Stück weit hineinzuversetzen in den anderen und zu schauen, was wäre denn eigentlich gut für den und was wäre gut für unsere Kinder als Ganzes?
Du betonst in deinem Buch ja auch immer wieder, dass vor allem Gelassenheit enorm wichtig ist. Das heißt ja immer, hat bestimmt jeder schon mal gehört, gelassene Eltern haben gelassene Kinder. Aber mich hat dieser Satz immer ganz, ganz wahnsinnig gemacht, weil ich immer mich unter Stress gesetzt fühlte, weil wenn meine Kinder nicht entspannt waren, dann suggeriert er ja quasi, dass es meine Schuld ist, weil ich nicht ausreichend entspannt war. Das mit der Gelassenheit habe ich viele, viele Jahre gebraucht, um die irgendwann mal ansatzweise zu bekommen. Was sind denn deine Tipps, entspannt zu bleiben?
Ja, das verstehe ich gut. Und auch jetzt noch komme ich an Punkte, wo ich merke, hey, geht's noch? Also ja, so viel.
Immer wieder.
Genau, so wenig Achtsamkeit kannst du eigentlich nicht bringen. Aber diese Momente gibt's. Oh, die gab es früher noch viel mehr. Und ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass ich mittlerweile ab und zu innehalte, um wirklich zu überprüfen, wie geht's mir gerade? Wo ist eigentlich der Stress? Wo kommt der her? Warum rege ich mich jetzt vielleicht auf? Das ist eine Sache, die ich vorher eigentlich erst spätestens hinterher gemacht habe. Ich glaube, es ist gut zu beobachten, wo komme ich denn an meine Grenzen? Ich habe immer ganz gern dieses Modell vor Augen, dieses Glas, was bei über 100% dann überläuft. Wir haben so viele Stressfaktoren, so viele Erwartungen, so viele Ansprüche, so viele Themen, die uns möglicherweise auch innerlich belasten, dass wir oft eigentlich bei über 90, vielleicht sogar bei 99% sind. Und es braucht dann oftmals nur einen kleinen Impuls, einen kleinen Konflikt, der eigentlich nicht im Verhältnis steht, dass wir dann über unser Vermögen kommen, da gut zu reagieren, liebevoll zu reagieren. Und deswegen, glaube ich, ist es unsere Verantwortung, jeder Elternteil für sich und dann nochmal gemeinsam zu gucken, wo können wir den Druck rausnehmen, wo können wir den Stress rausnehmen, was ist das, was wir die ganze Zeit liefern? Und was davon ist wirklich unseres und müssen wir das wirklich? Und ich glaube, da ist bei allen Spielraum, bei allen ist eine Möglichkeit, diese Energiefresser rauszunehmen. Und wie gesagt, das sind oftmals nicht so sehr das kann sein, dass das unsichtbare Themen sind, dass das Themen aus der Paarbeziehung sind, aus der eigenen Kindheit oder sonst woher, die da arbeiten, die Energie brauchen, die uns eigentlich immer in so eine Anspannung lassen. Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel an den Kindergarten denken, wir brauchen nachmittags nicht noch zusätzliches Programm für unsere Kinder. Wir brauchen nicht ständig irgendwo hinfahren, um zu gucken, dass unsere Kinder jetzt optimale Förderungsbedingungen haben. Meistens reicht es eigentlich, dass sie zu Hause ankommen und einfach sein können und wir da sind, wenn sie brauchen. Diesen Druck rauszunehmen, unseren Kindern irgendwie ständig was zu liefern oder Neues zu kaufen, das ist, glaube ich, was viel, viel Druck verursacht. Und ihr kennt das selber, wir sind alle Getriebene von unseren Smartphones, unserem Netz, unserem Fernseher oder was auch immer und glauben, alles Mögliche dann irgendwie neu anzuschaffen. Und das schafft natürlich auch Druck oder eine Abhängigkeit von unseren Arbeitgebern und letztlich dann auch eine Verhandlungsposition, wo wir nicht in der Lage sind, auch mal zu schauen, wo gibt es denn da Spielräume, uns mehr Zeit einzuräumen. Und diese Gelassenheit hat auch, glaube ich, viel damit zu tun, das Gefühl zu haben, auch als Eltern selbstwirksam zu sein, sich selber noch als Frau oder als Mann zu erleben. Und deswegen glaube ich, es wichtig ist, zu schauen, wirklich feste Zeiten zu setzen. Wo bin ich auch für mich? Wo bin ich mit meinen Freunden fest? Wo habe ich wirklich Zeit für mich runterzukommen? Wo schaffe ich gute Übergänge zwischen Arbeit und Zuhause? Wo können wir uns als Paar einen Raum nehmen, wirklich über diese Stressfaktoren zu sprechen? Zu schauen, wo sind wir eigentlich als Paar? Und da sollten sich eigentlich eine ganze Menge Themen auftun, wo Gelassenheit einfacher wird. Ich weiß aber auch, dass mit all den Ansprüchen, die wir haben, auch vielleicht sogar in unserer Blase, dass es unmöglich ist, alles zusammenzubringen. Und ich glaube, das sich einzugestehen, dass wir Druck reduzieren müssen, dass wir unsere Ansprüche reduzieren müssen, dass wir sowas wie eine Demut entwickeln können. Diesen alten Begriff verwende ich immer ganz gerne, weil wir versuchen was unsere Eltern- und Großelterngeneration wahrscheinlich noch nicht mal beabsichtigt haben. Wir versuchen was, wozu wir eigentlich noch gar keine wirkliche Kompetenz, keine wirkliche Erfahrung haben. Und dann gehört, glaube ich, auch dazu, eine Milde zu haben, dass wir immer wieder dazulernen können, dass wir Fehler machen können, dass wir unser Bestes versuchen und dass, wenn unsere Sachen und uns was eben nicht gelingt, dass das irgendwie erstmal okay ist, dass wir uns entschuldigen können, dass wir das kommunizieren können und dass wir am nächsten Tag neu einsteigen können, an unserer Gelassenheit zu arbeiten.
Ich glaube, ein durchaus auch wesentlicher Faktor ist das Thema Mental Load. Und ich habe mich sehr gefreut, in deinem Buch darüber zu lesen, weil das gefühlt so ein ganz klassisches Frauenproblem ist. Also ganz viele Frauen berichten darüber, dass das immer wieder Thema ist. Wir hatten in einer unserer vorherigen Folgen schon mal ganz ausführlich mit Patricia Camerata über dieses Thema gesprochen, die auch ein Buch dazu geschrieben hatte. Raus aus der Mental Load-Falle und das war total klasse. Ich glaube, das Kernproblem der meisten Frauen ist, Männern verständlich zu machen, was konkret überhaupt das Problem ist. Also wenn ich mit meinem Mann darüber spreche, dann guckt er mich immer ganz verständnislos an und sagt, ja, aber wir machen doch im Grunde jeder die Hälfte. Dass dieses Drandenken auch eine Aufgabe ist, ist für ihn total schwer nachvollziehbar. Jetzt mal so von Frau zu Mann, wie kann ich denn meinem Mann das Problem besser erklären? Also woran scheitert da an der Stelle die Kommunikation?
Ja, also ich schätze Patricias Buch sehr. Ich glaube, es ist ein bisschen naiv zu glauben, dass diese 50-50 Aufteilung irgendwie viel mit der Realität zu tun hat. Also ich würde mich nicht sklavisch an diese Aufteilung halten, weil am Ende, wie du auch gesagt hast, es gar nicht so richtig klar ist für beide Seiten irgendwie, was das eigentlich bedeutet. Aus meiner Sicht ist wahnsinnig wichtig, offen zu kommunizieren, wenn es nicht mehr geht, wenn man sich unzufrieden fühlt mit den Dingen, die man dann auf seinem Tisch hat, die man eigenverantwortlich machen muss und da keine Unterstützung hat. Ich glaube, mit diesem erklären, was viele Frauen gegenüber ihren Männern machen, ist immer auch so ein Stück weit in manchen Fällen auch eine fehlende Augenhöhe da. Aber wir bemühen uns so sehr, in unserer bedürfnisorientierten Erziehung Augenhöhe mit unseren Kindern herzustellen. Aber manchmal erlebe ich wirklich Elternkonstellationen, wo man auf der Ebene kaum von Augenhöhe sprechen kann. Es ist oft so, dass die Mütter im Grunde immer besser wissen, was gut ist und was der Mann eigentlich machen müsste. Gleichzeitig sind viele Männer bemüht, sich bestmöglich einzubringen, aber oftmals irgendwie auch hilflos, wie das gehen soll. Teilweise auch frustriert angesichts dem, dass sie sich in vielen Bereichen dann doch den Arsch schon aufreißen, dass ähnlich wenig wertgeschätzt wird wie all das, was zu Hause passiert, wenn Mütter sich vor allem alleine um die Kinder und um den Haushalt kümmern müssen. Also ich glaube, ein großer Aspekt ist gegenseitige Wertschätzung, wirklich ins Gespräch kommen, was eigentlich für mich nicht mehr okay ist. Und das nicht so sehr in diesem Ratschlagmodus oder in diesem Vorwurfsmodus, der oft auch, wenn wir eine andere Sprache nutzen, dann irgendwie ein Stück weit mitschwingt. Und gerade wenn da vielleicht eine Geschichte in der Richtung da ist, vielleicht sogar, dass ein Trigger ist aus der eigenen Vergangenheit, das sehr schwierig ist. Und es kommt immer darauf an, wie so eine Elternbeziehung oder eine Vater-Kind-Beziehung angefangen hat. Wenn ich zum Beispiel am Anfang beim Windelwechseln beim dritten Mal noch einen blöden Blick über die Schulter bekomme, dann habe ich natürlich da nicht so wahnsinnig große Lust, mich da weiter mit zu beschäftigen. Ne? Also diesen zusätzlichen Druck, die sich Eltern da gegenseitig machen oder vor allem Mütter gegenüber den Männern an ihrer Seite, ich glaube, der ist nicht hilfreich. Auch da würde ich dafür plädieren, den Druck rauszunehmen. Das entlässt Väter aber absolut nicht von der Verantwortung zu schauen, okay, wie kann ich die Partnerin an meiner Seite besser unterstützen? Wie kann ich in eine Aufteilung kommen, die für beide Seiten okay ist? Und das ist wirklich eine Sache, die unsere Generation zum ersten Mal ernsthaft versucht. Und da gibt es kein Patentrezept dazu. Ich glaube, das ist eine Sache, die auch immer wieder variieren kann, die auch immer wieder neu justiert werden muss. Und das geht, glaube ich, nur über gute partnerschaftliche Kommunikation, wo man sich auch traut, ja, sich verletzlich zu zeigen. Und ich glaube, das wäre ein großer Appell an die Männer, zu zeigen, was auch mal zu formulieren, was einen vielleicht ankotzt, was wo man eigentlich schon eine ganze Menge Verantwortung trägt, das aber möglicherweise nicht gesehen wird. Und gleichzeitig aber auch zu zeigen oder zu sagen, wenn ich diesen Bereich übernehmen soll, dann da fühle ich mich noch hilflos, da brauche ich mehr Unterstützung von dir, dann muss ich gemeinsam mit dir lernen oder ich brauche noch irgendwo aus anderer Quelle vielleicht Inspiration. Ich glaube, das ist eine Sache, die, wenn es in der ständigen Einforderung bleibt, nicht gut vorankommt. Und dieses Getriebensein ist, glaube ich, ein Gefühl, was viele, viele Männer, die gerade anspruchsvolle Familienmodelle leben wollen, sehr gut kennen.
Und da sind wir dann beim Stichwort Selbstfürsorge angekommen. Die Eltern heute oder auch speziell die Väter heute übernehmen ja sehr viel mehr Verantwortung, auch in der Familie mit Kind oder im Haushalt und müssen jetzt auch stärker darauf achten, Selbstfürsorge zu betreiben. Ich tippe mal darauf, dass die meisten irgendwie dann an der Playstation sitzen oder eben vorm Handy versacken. Was würdest du denn vorschlagen, wie Väter achtsamer mit sich selbst sein können?
Ich glaube, da gibt es natürlich keine so riesengroßen Unterschiede. Ich glaube aber, dass es Männern wirklich noch weniger im Bewusstsein liegt, dass sie darauf achten müssen oder dass sich vielleicht auch intuitiv Möglichkeiten suchen, aus Konflikten, aus zu viel Belastung, aus Überforderung hinauszugehen und dann solche Wege wählen, wie du gesagt hast. Nicht umsonst gibt's ja auch diese Werkstätten draußen im Garten oder sonst wo oder weiß ich nicht, wir fahren jetzt irgendwie weg, um aus diesem Druck zu Hause ein Stück weit wegzukommen. Und ich glaube, einer der praktischen Aspekte ist einfach zum Beispiel auf dem Weg von der Arbeit nach Hause wirklich eine Übergangsphase zu haben. Und das war jetzt in der Corona-Zeit extrem schwierig, aber ich glaube, für viele ist es trotzdem möglich, das zu vereinbaren mit der Partnerin, wo ich will nicht meinen ganzen Stress von der Arbeit nach Hause tragen. Ich will nicht völlig überspannt nach Hause kommen, auch wenn ich weiß, was du den ganzen Tag geleistet hast. Ich das sehe und dir am liebsten sofort unter die Arme greifen will. Gleichzeitig merke ich auch bei vielen Vätern, dass das total schwierig ist, dann innerhalb von 10 Minuten dann plötzlich komplett umzuschalten und wirklich entspannt und präsent irgendwie bei den Kindern zu sein. Ich glaube, da ist es gut, Selbstschutz, sich die halbe Stunde zu nehmen, noch was anderes zu machen, um den Block zu fahren oder irgendwas Banales, damit klar ist, okay, hier ist jetzt was Neues und ich trage nicht diesen Stress, der dann vielleicht für noch mehr Anspannung zu Hause sorgt, mit nach Hause. Ich glaube, so als innerlicher Schritt ist es wichtig, dass Männer auch anerkennen können, dass sie nicht immer funktionieren müssen, dass sie am Limit sind, dass sie überlastet sind, dass sie im Prinzip nur beim Reagieren sind. Und dass es manchmal auch echt okay sein kann, zu zeigen, dass es gerade nicht weitergeht, dass es so nicht geht, wie es gerade ist. Und das ist für mich so der wichtigste Aspekt bei der Selbstfürsorge, sich selbst ernst zu nehmen und sowas wie ein Gefühl für seine eigenen Grenzen zu bekommen. Und das fällt, glaube ich, vielen Männern sehr viel schwerer noch als Frauen. Obwohl ich auch, wenn ich mit Frauen arbeite, merke, dass da im Kopf eine unglaublich große Klarheit in vielen Bereichen ist. Aber wenn es dann um die praktische Umsetzung geht, also wirklich auch klar zu zeigen, was gerade nicht okay ist, wo meine Grenze liegt, wo ich Unterstützung brauche, dass es da keine wirklich gute Sprache gibt. Dass es da keine Klarheit, keine Kraft dahinter gibt, dass das auch wirklich so klar zu machen, dass es bei den Männern ankommt. Also das ist, glaube ich, kein Thema, was nur mit Männern, für Männern eine Schwierigkeit ist.
In deinem Buch schreibst du auch darüber, wie für dich eine gleichberechtigte Elternschaft aussähe, von der wir, glaube ich, in den meisten Fällen alle noch weit entfernt sind. Erzähl doch mal unseren ZuhörerInnen ein bisschen mehr, wie das aus deiner Sicht aussähe.
Ich bin bei diesem Begriff gleichberechtigte Elternschaft, wie du schon sagtest, das ist wieder so ein Ideal, was wir uns hinsetzen, was wir glauben, an jeder Stelle jetzt erfüllen zu müssen. Deswegen will ich das gar nicht so überbetonen. Ich glaube, wir haben schon genügend Themen auf unserem Tisch. Wir fühlen schon an so vielen Stellen, dass wir unzureichend sind, dass wir eben nicht vielleicht in jeder Situation so agieren, wie wir das im besten Falle könnten. Aber ich glaube, wichtig ist für mich, für eine gleichberechtigte Elternschaft, dass es da wirklich sowas wie eine echte Partnerschaft gibt. Eine, die anerkennt, dass der andere sein Bestes tut, dass er auch verletzbar ist, dass er auch Bedürfnisse und Grenzen hat. Auf einer größeren Ebene ist für mich wichtig, dass wir mit unseren Kindern, aber auch in der Partnerschaft Gewaltfreiheit wirklich leben und uns verinnerlichen, was das bedeutet. Und die in den wenigsten Familien kommen jetzt noch Schläge vor, aber in vielen Familien geht's nach wie vor in einer Weise miteinander um, was zutiefst gewaltvoll ist. Wir schreien uns an, wir erniedrigen uns durch Strafen oder durch irgendeine Form anders formulierte Konsequenzen. Wir gerade wenn wir am Limit sind, achten wir gerade nicht die Grenzen des anderen, übergehen das. Und das ist, glaube ich, was auch auf der Elternebene ein wichtiger Aspekt ist. Wichtig wäre für mich, dass es sowas wie ein gemeinsames Entwickeln gibt, dass wir als Elternteile miteinander so eine Beziehung haben, dass wir offen voneinander lernen können, dass wir ohne Vorwurf, ohne den anderen zu verletzen, auch Punkte ansprechen können, die möglicherweise uns doch irgendwie berühren, uns Angst machen, uns das Gefühl geben, das eben nicht gut genug zu sein. Und ich glaube, das, was ich auch beim Kind gesagt habe, dass wir anerkennen können, dass manche Sachen eben gerade nicht geht, dass wir nicht alles zusammenbringen optimalerweise. Dass es sowas wie eine klare Vereinbarkeit eigentlich im Grunde nur als Illusion gibt und dass wir als Eltern immer wieder schauen müssen, was ist für uns stimmig und was für unsere Familie stimmig. Und das wirklich auf einer gleichberechtigten Ebene. Dass wir auch als Familie verstehen, wir sind Gestalter unserer Situation. Wir sind weder den Institutionen ausgeliefert, wir sind nicht unseren eigenen alten Mustern ausgeliefert, sondern wir können immer wieder schauen, wie es auch anders geht. Und das ist, glaube ich, wo keiner sich in einer Elternschaft als Opfer fühlt, als jemand, der irgendwie nur folgen muss oder der immer nur irgendwie das macht, was der andere denkt. Ich glaube, das ist das, was für mich wichtig ist. Und dass jede Familie, auch jeder Elternteil für sich einen eigenen Weg findet, das wäre was ich mir wünschen würde.
Ja, ich glaube, dass also wirklich wichtig ist, da regelmäßig im Kontakt zu bleiben, weil ich glaube, dass es ganz häufig passiert, dass ja, Eltern unzufrieden sind, darüber nicht sprechen und jeder für sich den Anspruch hat, es jetzt irgendwie auf die Reihe zu kriegen und diese Unzufriedenheit immer wächst. Also wenn man da wirklich im regelmäßigen Austausch ist, dann kann man dem wirklich vorbeugen, bevor dann wirklich immer derjenige, wie du vorhin so schön sagtest, wenn das Glas dann überläuft, dann schafft man es in der Regel auch gar nicht mehr irgendwie zugewandt miteinander zu sprechen, sodass man durch einen regelmäßigen Austausch, wofür man sich wirklich die Zeit nehmen sollte, das kann man dann einfach an der Stelle wahrscheinlich ein bisschen verhindern. Mhm.
Ja, genau. Also diese Unzufriedenheit, immer weiter funktionieren zu müssen, ohne dass jemand das wirklich wahrnimmt, ist, glaube ich, der größte Frust, den vor allem Mütter haben. Allerdings kenne ich auch einige Väter, die das ähnlich empfinden. Und ich, ja, ne, also die, wenn man vor der Schwangerschaft nicht so richtig gelernt hat, sich wirklich Zeit für sich zu nehmen und auch auf so einer Metaebene miteinander zu sprechen, dann wird das gerade in den ersten Monaten nach der Geburt eine große Herausforderung. Aber trotzdem kann ich jedem da appellieren, dass es zu jedem Zeitpunkt Sinn macht, irgendwie möglicherweise an der Kommunikation neu anzusetzen. Wirklich offen zu kommunizieren, hey, ich wünsche mir das anders. Ich weiß, dass wir uns hier gegenseitig verletzen. Ich weiß, dass ich gerade nicht so da bin, wie du mich bräuchtest. Aber ich möchte das gern ändern. Lass uns zusammensetzen, lass uns schauen, wie das anders geht. Und dann in kleinen Schritten zusammen gucken, okay, wie schaffen wir mehr Paarzeit? Wie schaffen wir, dass wir uns besser im Blick haben? Wie schaffen wir es, auf uns selber zu achten? Und da bin ich großer Fan von so geplanten Paarabenden, alle 2 Wochen, vielleicht sogar jede Woche, mindestens einmal im Monat. Und diese ganzen therapeutischen, auch paartherapeutischen Angebote, die gibt es ja nicht umsonst. Also ich glaube, das ist sehr sinnvoll, die sich möglichst früh auch als Unterstützung zu holen. Nicht im Sinne von, jetzt ist die wahnsinnig große Krise da, sondern ja, ich möchte an unserer Familiensituation was verändern. Ich tue das in Liebe mit dir als Partner und ich glaube, dass es hilfreich ist, da jemanden von außen dazu zu holen. Das ist, glaube ich, was, wo viele dann erst zugreifen, wenn es im Grunde schon zu spät ist. Und gerade wenn ich mit Trennungsvätern arbeite, dann können wir so ein bisschen rekonstruieren, was eigentlich passiert ist, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und das hat sehr oft damit zu tun, dass man sich gegenseitig aus den Augen verloren hat und immer weiter in diesem Funktionieren-Modus gewesen ist. Und einer von beiden hat dann aus irgendeiner Ecke immer wieder nach irgendwas Neuem gerufen und der andere hat es nicht gehört. Oder es ist keine Möglichkeit da gewesen, um das zusammenzubringen. Und deswegen kann ich so eine kleine Hierarchie, die ich für mich aus meiner Beratungserfahrung rausgezogen habe, dass wir zuerst auf uns schauen, wie es uns geht. Erst dann können wir für alle anderen wirklich gut da sein und an zweiter Stelle auf die Paarebene schauen und dann erst auf die Kinder. Für mich ist das eigentlich diese Umdrehung von dem, was vielleicht generell gedacht wird, dass wir erst die ganze Zeit auf die Kinder schauen und gucken, dass wir bestmöglichst da sind, dass das eigentlich umgedreht viel besser funktioniert. Und dass sich vieles eigentlich daraus ergibt, wie wir als Paar funktionieren und wir selber gut bei uns sind.
Was für ein wunderbares Schlusswort, Carsten. Vielen Dank, wir haben uns sehr gefreut, dass du heute bei uns warst. Und wir müssen auch unbedingt nochmal sagen, dein neues Buch ist absolut empfehlenswert und wir wollen es auch verlosen. Der Belz Verlag hat uns 3 Exemplare zur Verfügung gestellt. Es heißt Up to Date. Und ich würde das wie üblich einfach einmal auf dem Wege, dass ihr uns eine E-Mail schreibt an wunschkindblog@gmail.com. Parallel zum Erscheinen dieses Podcasts könnt ihr auch ein Exemplar auf Instagram gewinnen und auf Facebook, ja, besteht auch die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen. Carsten, jetzt bleibt uns noch vielen Dank und auf Wiedersehen zu sagen und es war toll, dass du da warst.
Ich danke euch sehr. Bis bald.
Super. Macht's gut. Und ihr Lieben, bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Und zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast vorstellen und dafür lassen wir am besten die Hosts selbst zu Wort kommen.
Hallo, hier sind
Stefanie Stahl
und Lukas Klaschinski vom Psychologie-Podcast So bin ich eben. Und in diesem Podcast reden wir
über alle möglichen psychologischen Themen, also zum Beispiel über Ängste, über Beziehungsprobleme, über Stress auf der Arbeit, Stimmung und psychologische Grundbedürfnisse und. Also viele psychologische Themen, die wir immer an konkreten Hörerinnen und Hörerfragen besprechen und, wie ich finde, ziemlich nice rüberbringen.
Davon müssen sich die Leute selbst überzeugen.
Okay.
Und das könnt ihr tun, überall, wo es Podcasts gibt und auf Audio Now natürlich. So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten.
Audio Now.